Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Denn Gottes Arche schließt uns ein. Liebe Gemeinde, das haben wir soeben im Lied gesungen. Und dazu hören wir den heute am 20. Sonntag nach Trinitatis in unseren Kirchen vorgeschriebenen Predigtext, der aus dem ersten Buch des Alten Testamentes stammt, aus 1. Mose Kapitel 8. 1. Mose 8, die Verse 18 bis 22. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau aus der Arche und mit den Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging da heraus aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Liebe Gemeinde, nach uns die Sintflut. Nach uns die Sintflut bis zum heutigen Tag ist das ja eine sehr gängige Redeweise für eine Lebenshaltung, die nicht in Ordnung ist und die schließlich zur Katastrophe führen wird. Da handeln also Menschen so zu eigenen Gunsten allein, als wären sie völlig einsam und allein auf der Welt der Mittelpunkt. Und als hätten sie für all die Folgen ihrer Taten keine Verantwortlichkeit, eben nach uns die Sintflut. Und ich denke, da muss man wohl weder besonders fromm noch sehr bibelfest sein, um in unserer Zeit zu merken, würden wir Menschen so weitermachen, würden wir weiter so gedankenlos und so verantwortungslos leben, eben nach dem Motto, nach uns die Sintflut, dann bliebe überhaupt keine Chance mehr für unsere Kinder und für unsere Enkel auf diesem Globus zu existieren. Die Sintflutkatastrophe von damals, wie sie in den drei Kapiteln von 1. Mose 7 bis 1. Mose 9 erzählt wird, ist da ein riesengroßes Ausrufezeichen. Mensch, bedenke die Folgen von dem, was du tust und von dem, was du lässt. Bedenke die Folgen von dem, was du für den Sinn des Lebens hältst. Das ist die eine Seite. Nach uns die Sintflut. Wenn wir nun die ganz andere Seite der Geschichte da betrachten, wenn wir da hingucken auf Noahs Arche mit all den Tieren, liebe Gemeinde, mit den Tieren, die da heute in unserem Predigtext aus diesem Riesenschiff herauskrabbeln und herauskommen, paarweise, jedes nach seiner Art, dann stellen wir fest, dass diese Noah-Geschichte mit der von ihm gezimmerten Arche, dass das ja auch für nicht so bibelfest verankerte Menschen überaus eine volkstümliche und ganz wohlvertraute Sache ist. Ich denke, es ist mit einer der populärsten und attraktivsten Bibelgeschichten überhaupt. Und wenn ich da zu Frau Schnarth hinüberblicke, dann denke ich, das ist doch eigentlich so schlechthin mit Noahs Arche so richtig die Lieblingsgeschichte einer Kindergärtnerin oder einer Erzieherin. Das ist die Lieblingsgeschichte in den Kindergärten überall. Dass der Erzieherin mit den Dreijährigen oder Vierjährigen da eine Gruppe bilden und dass sie dann erzählen, dass sie erzählen von den vielen Tieren, die auch alle gerettet worden sind und gerettet werden müssen, als die Menschen so böse waren. Ja, sicherlich. In der Hitparade aller biblischen Geschichten. Ich denke, da käme das mit dem Noah und seiner Arche ganz oben zu stehen. Und wie attraktiv die Arche Noah ist, das sieht man vielleicht daran, dass Kinder sie in Bilderbüchern vor Augen haben, dass Bilder von der Arche in Kinderzimmern hängen und dass sogar die Arche mit den vielen Tieren manchmal die Kinder als Spielzeug in den Händen haben, aus Holz oder aus Plastik. Ja, es ist sogar so weit gekommen, liebe Gemeinde, dass man das Ganze neuerdings werbewirksam sogar im Werbefernsehen zu sehen kriegt. Es ist da ein Zeichentrickfilm, vielleicht kennt ihr den, wo ja genau so was Ähnliches vorkommt wie in unserer heutigen Geschichte, die ich eben las. Wo da also alle Tiere aus der Arche herauskommen und wo auf einmal dann am Ende dieses Werbespots der Löwe anfängt zu sprechen und wo der Löwe da für die Telekom wirbt und sowas Ähnliches sagt wie: Telefonier doch mal wieder, was ich alles eigentlich am Anfang süß und am Ende geschmacklos finde. Ganz zu schweigen, liebe Gemeinde, von den berühmten Regenbogen am Ende unserer Geschichte von Noahs Bund, der dann, was ich nicht las, da in den Wolken steht als Zeichen dieses Bundes und der dann derart werbewirksam empfunden wurde, dass alle möglichen und zum Teil auch schlimmen Gruppierungen diesen Regenbogen förmlich für ihre Zwecke geklaut haben, um ihre weltanschaulichen und zum Teil ökologischen und New Age Angebote mit diesem Symbol zu verkaufen und an den Mann zu bringen. Ja, die Noah-Geschichte. So oder so, liebe Gemeinde, ich finde, die hat etwas. Und ich muss keinem von Ihnen den Hergang dieser Geschichte hier im Einzelnen erzählen und schildern. Jedem von uns ist das altvertraut von Kindesbeinen an. Und ich denke, jeder von uns kann sich auch ganz von selber einen Reim darauf machen, wie das überhaupt kommt, dass diese Geschichte gerade in unserer Zeit so ungeheuer in ist. Da gibt es ja Gründe dafür. Umwelt, Ökologie. Daran denkt man da, wenn diese Geschichte so boomt. Und liebe Gemeinde, das kann nun ja gar keiner bestreiten, dass der heute vorgegebene Predigttext, ich sag mal, dass der ziemlich grün alternativ klingt, dass der so ziemlich ökologisch angehaucht klingt, der hört sich an nach vielen unserer Umweltfragen, wenn man so will, ein richtig ökologischer Text. So kann man das jedenfalls hören. Eben am Anfang, da kommt der Mensch da in Erscheinung, der Mensch mit all den vielen Tieren, die seine Mitgeschöpfe sind und die damit gerettet wurden in letzter Minute. Und dann am Ende unseres Textes, da wird das von den Menschen und den Tieren ausgeweitet bis auf die Pflanzen, ja, bis auf die Witterungsverhältnisse und auf die anderen Lebensbedingungen. Da ist, wie wir hörten, eben die Rede von Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Doch, liebe Gemeinde, darauf können wir uns verlassen. Dieses, was hier so modern klingt, das ist ganz bestimmt nur die Außenseite und ganz bestimmt nur die Oberfläche des Ganzen. Das ist niemals das Zentrum. Das Zentrum unserer Geschichte, das liegt ganz woanders. Der entscheidende Punkt, woher einem das überhaupt unter die Haut gehen kann und auf den Leib rücken kann, liebe Gemeinde, der liegt nicht in der Schrecklichkeit dieses Sintflutgeschehens, mit dem sich ja allzu leicht heutige aktuelle Weltuntergangsängste verbinden können. Und der liegt auch nicht andererseits in der harmonischen Lieblichkeit dieser bunten, für Kinder geeigneten Geschichte, dieser Kindergeschichte, die so ökologisch die Fantasie der Kleinen anregen soll. Ganz gewiss, liebe Gemeinde, das Zentrum und der entscheidende Punkt heute Morgen, der liegt bei Gott. Der liegt bei dem Gott, wie er da in unserem heutigen Predigttext vorkommt und wie er darüber hinaus In der gesamten biblischen Urgeschichte, in 1. Mose 1 bis 1. Mose 11, bezeugt und verkündigt wird. Nichts anderes als die Gottesfrage ist da gestellt. Die Frage nämlich, wer eigentlich ist Gott? Wer ist Gott für die Menschen, die da in unserem Text das schlechte Zeugnis bekommen, ihr Dichten und Trachten ist böse von Jugend an? Ja, die Gottesfrage. Liebe Gemeinde, lassen Sie mich dazu doch einfach einmal erzählen. Lassen Sie mich erzählen, wie mir persönlich damals, als ich Theologiestudent in Marburg war, genau von der heutigen Sache mit Noahs Opfer aus etwas vom Zentrum her unter die Haut ging, wie da eben durch diese Geschichte viel von dem, was ich vom Gott der Bibel wusste oder zu wissen meinte, vollkommen zerstört wurde und wieder neu aufgebaut wurde, wie da damals im Hörsaal dort an der Marburger Biegenstraße, fernab von aller Noah-Romantik mit Kinderkram und bunten Fantasiegeschichten, wie da an diesem Noah mir ganz nüchtern und klar etwas eingängig wurde und deutlich vom lebendigen Gott. Etwas, was mir auf den Pelz rückte und mich nicht wieder losließ. Wissen Sie, in jenem Hörsaal in Marburg, da war es mein verehrter Lehrer, Professor Karl-Heinz Ratschow, ein Mann, der heute noch lehrt und predigt in Marburg und ist über 80. Dieser Ratschow, das war einer, der ist vielen zum Segen geworden. Und Ratschow sprach in seiner Vorlesung damals über das Thema Gottes Bund. Und er sprach da davon, wie dieser noachitische Bund, also dieser Gottesbund mit Noah, der da nach der Katastrophe geschlossen wird, wovon wir eben im Text den Anfang hörten, wie dieser noachitische Bund dabei Licht betrachtet, eigentlich eine ganz bemerkenswerte Sache sei. Und Ratschow führt uns das vor Augen. Er hob darauf ab, dass man diesen Bund ja im Zusammenhang sehen müsste, im Kontext mit der gesamten sogenannten biblischen Urgeschichte von 1. Mose 1 bis 11. Und er führte uns da plastisch vor Augen diese ganze Reihe, diese Serie von göttlichen Fehlschlägen, die da hintereinander ablaufen. Von Anfang an. Zuerst die gut gemeinte Schöpfung, die ein ganz schöner Fehlschlag wurde, die Schöpfung der Welt, und dann kommt sofort des Menschen Fall und seine Verfehlung, dann kommt der Brudermord des Kain an Abel, dann kommt das Gerufenwerden dieses Noah, der da herausgerissen wurde aus einer Welt, die schuldhaft in den Untergang kam, dann der neue Noah-Bund, darauf folgt direkt der Turmbau und die menschliche Verwirrung, die sich da anschließt, und schließlich da nach 1. Mose 11 dann der Bund mit Abraham, der alles andere von der Heilsgeschichte Israels begründet. Alles das, was nach vorne hin offen ist und hinweist auf den ganz neuen Bund in Jesus, dort auf Golgatha begründet, dieser Bund, der im Heiligen Abendmahl dokumentiert wird. Und der Professor Ratschow damals, der meinte ganz zugespitzt, was für ein bemerkenswerter, was für ein sonderbarer Gott ist das doch überhaupt? Was für ein sonderbarer Gott ist das, der solch eine Serie von Fehlschlägen, von immer wieder neu gescheiterten Versuchen überhaupt zulässt und der dennoch immer wieder aufs Neue sich da mit Menschen verbündet und verbindet? Ja, das ist vom Noah-Bund an, von ersten Anfang an, ein Gott ganz eigener Art. Ein Gott, so wie ihn keine Religion der Welt auch nur denken kann. Das ist ein Gott, der mit Ratschow gesprochen vollkommen inkonsequent ist. Ein vollkommen inkonsequenter Gott, völlig inkonsequent, nämlich in seinen Gerichten. Ein Gott, der sich da wandelt, der sich umstimmen lässt. Auch eben ganz deutlich, wie wir eben hörten im heutigen Text. Das ist ein Gott, der heilsam seine Meinung ändert, Und damals der Professor Racho, der sagte das Ganze in einem lateinischen Satz von Martin Luther, den ich nicht vergessen habe. Deus est mutabilis quam maxime. Das heißt auf Deutsch, Gott, der ist in höchster Weise veränderlich. Gott in höchster Weise veränderlich. Und liebe Gemeinde, das war, das gebe ich gerne zu, für mich ein ziemlich harter Brocken, den ich gar nicht gleich schlucken konnte. Und wo ich lange dran gewürcht habe, der mich auch im Glauben in Anfechtung gebracht hat. Gott veränderlich? Wie soll das denn sein? Ist doch das Gegenteil von Gott. Ist er ein Chamäleon? Gott veränderlich? Wie soll das vor sich gehen? Bis ich das Ganze dann schließlich im Glauben richtig kapierte, wie es gemeint war bei Luther und auch bei Racho. Diese Veränderlichkeit Gottes, die ist ein anderer Ausdruck für seine Treue. Diese Veränderlichkeit Gottes, die hat einen Namen und dieser Name heißt Gnade. Ja, heilsam veränderlich ist Gott, so wie da bei diesem Noah. Dass er da in unserem Text buchstäblich eine Verfluchung zurücknimmt und widerruft. Dass er da einen Neuanfang gewährt und in seinem Bund die Grundlage ganz neuen Gottvertrauens stiftet. Dass er in einer Welt, die ganz und total Strafe verdient hätte, seine Verlässlichkeit neu hineinspricht. Dass er da den Seinen förmlich sein Ehrenwort gibt. Leute, ich bin bei euch, ich bin euch treu, und zwar solange die Welt steht. Da will ich nicht den Untergang. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, ja alles Leben auf diesem Globus, bis hin zu dem Bogen in den Wolken, das alles, das sind Zeichen und das sind Ausdrücke meiner Treue, meiner Verlässlichkeit in jenem Bund, in den ich euch als Bundesgenossen gewinnen möchte. Ja, liebe Gemeinde, was da in dieser Racho-Vorlesung uns Studenten eingeschärft wurde, ich denke, genau das ist der Clou und das ist der Knackpunkt auch des heutigen Predigtextes. Der Gott der Bibel, der unterscheidet sich meilenweit vom Gott der Griechen. Der Gott der Bibel, wie er da in der Heilsgeschichte von Noahs Zeiten und von Anfang an bezeugt wird, der lebendige Gott, der ist sehr anders als jene Vorstellung, die die alten Griechen mit einem Gott verbanden, dass das so ein Schicksalsprinzip in den Wolken wäre, so ein Schicksalsgott in höheren Sphären, der wie ein ehernes Gesetz sich statisch immer gleich bleibt. Das ist beim lebendigen Gott sehr anders. Und das ist da auch sehr anders als etwa beim Kismet-Glauben oder beim Karma-Glauben in anderen Religionen, wo es auf selbe hinausläuft, dass Gott immer in sich selbst ruhend ewig derselbe ist, wie ein Prinzip, wie ein Standpunkt, der in sich selber ruht. Nein, Gott, der hier bezeugt wird, der ist Gott sei Dank sehr, sehr anders. Sehr, sehr anders, als es sich die Heiden von damals und heute vorstellen, wenn sie von Gott sprechen. Der lebendige Gott ist kein statischer, sondern ein sich wandelnder, gleichsam dem Menschen nachgehender und jeden Menschen einholender Gott. Das ist der Gott, der mitgeht, wie Racho das sagte. Der Gott, der mitgeht und der mit den Seinen eine Geschichte hat auf dem Weg. Der sich da mitten in der Geschichte in seinen Bund wieder einbindet und der in Liebe veränderlich sich in Gnade beweglich auf Menschen einlässt, auf Menschen, die aller Schuld zum Trotz noch mal eine Chance kriegen, wo er da einen Neuanfang gewährt und wo er in Treue Neues verspricht, wie da bei Noah, dem Gott sein Ehrenwort gibt für alle Zeit. Liebe Gemeinde, eine ganz direkte Linie führt für mich von da, von 1. Mose 8, zu Jesus hin, wie Jesus da im Gleichnis erzählt, wie der Vater die Arme ganz weit aufmacht, um den verlorenen Sohn wiederzuhaben, neu mit ihm im Bund zu sein und ihm einen Ring an den Finger gibt, als Zeichen seines Bundes. Und für mich eine ganz direkte Linie führt da von 1. Mose 8 zu Jesu Endzeitrede, die wir eben hörten, aus Matthäus 24, wo Jesus die Leute damals und uns an die Arche erinnert, in seinem Bußruf, dass es für die Seinen, wenn der Menschensohn kommt, doch anders sein möchte als damals, dass sie lustig, gottlos dahin lebten, ohne Gedanken zu haben, dass sie einfach aßen und tranken, dass sie freiten und sich freien ließen und in all ihrer Oberflächlichkeit die Rettung dort in der Arche als billigen Witz belächelten. Gott sei Dank, Gott ist veränderlich, auf uns zugehend veränderlich, und mit seinen offenen Vaterarmen, da ruft er uns in seinem Bund. Und das ist der einzige Grund, weswegen überhaupt ein Gottesdienst zu halten ist. Sonst hätten wir lieber schlafen bleiben sollen. Er ruft uns in seinen Bund, wie damals den Noah, so heute uns. Er ruft uns in den Bund bei Brot und bei Wein. In den Bund, in dem Christus sich uns ganz und gar gibt. Christus, das ist die einzige Arche. Christus ist die einzige Arche und die einzige Überlebensmöglichkeit. Christus, das ist das einzige Zeichen von Gottes Bundestreue in einer Welt voll von zum Himmel schreiender Ungerechtigkeit und Schuld. Uns ist versprochen, dass Saat und Ernte, dass Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht bleiben und nicht vergehen bis zum jüngsten Tag. Bis zum letzten Tag wird das nicht aufhören. Aber Himmel und Erde werden aufhören. Jesu Worte aber und das, was in Brot und Wein uns in diesem Bund geschenkt ist, das wird nicht vergehen. Seine Treue bleibt für Jesu Leute bis in Ewigkeit. So können Christen in diesem Noah-Bund und in diesem Jesus-Bund den Untergangsängsten und den Katastrophengefühlen unserer Zeit etwas entgegensetzen. Sie können da, wie es von Luther überliefert ist, auch dann, wenn der jüngste Tag morgen käme, heute noch ihr Apfelbäumchen pflanzen. Ihr Apfelbäumchen pflanzen im Wissen, der Bund, der bis in die Ewigkeit reicht, der macht hier und jetzt schon was heil um uns herum. So schließe ich hier mit Worten dieses Mannes, mit Worten des vorigen Sonntag heimgegangenen Professors Helmut Gollwitzer, der so ähnlich wie Ratscho mir und tausenden anderer sehr zum Segen wurde. Gollwitzer sagt von dem, woran sein Leben gehangen hat, woran er glaubt und was ihn trug, Gollwitzer sagt von der Treue Gottes Folgendes: Weil Gott treu zu seinen Verheißungen steht, weil der Gott dieser Verheißungen der wahre Gott ist und das letzte Wort behält, weil die Wirklichkeit Gottes die Macht des Neuen ist und weil Gott dem neuen Leben, das er verheißt, die Macht gibt. Darum ist nicht das Neue zum Sterben am Alten verurteilt, wie es der Augenschein gegen Gottes Wort überall zu beweisen scheint, sondern darum ist das Alte zum Sterben am Neuen verurteilt, wie es das Wort Gottes gegen den Augenschein uns verheißt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.